Gut, wir sind noch am Abwarten. Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und also doch noch, ja, bin ich zu atmig. Vielen Dank für den Hinweis, denn mich das nervt mich total, wenn ich mache. Ist jetzt okay? Sehr gut. In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, wo sich in den Evangelien bzw. zu Anfang der Apostelgeschichte verhältnismäßig nicht viel gemacht hat, nichts viel los war, verhältnismäßig. Und ich möchte in diese Zeit hineinschauen heute Morgen mit uns und eine Begegnung mit Petrus betrachten und dabei herausziehen, wie in diese Zeit des Abwartens er eine gewaltige Erfahrung gemacht hat, zweierlei. Einmal in der, und dann könnt ihr gerne mal die erste Folie einblenden, die Titelfolie. Einmal geht es um, nee, das war richtig, um Annahme und einmal um Ausrichtung. So wie es sich herausstellte, das wusste er nicht an der Stelle, aber wie es sich herausstellte, eine Ausrichtung für den Rest seines Lebens. Und wir fangen steil an mit der Frage an dich, hast du das schon mal erlebt, dich richtig zu blamieren? Aber richtig zu blamieren. In der Familie vielleicht oder in der Schule oder Arbeit oder Verwandtschaft, wie auch immer. Kennst du das? Dich richtig zu blamieren, richtig doof auszusehen und du weißt, wenn ich das bloß nicht gemacht hätte. Sinnbildlich dafür, das ist ein oberflächliches Beispiel, aber es haftet bei mir in meine jugendliche Erinnerung. Ihr wisst schon, Stuart ist total gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Das war schon ab dem vierten Lebensjahr irgendwie. Und als Teenager bin ich in einem Radverein eingestiegen. Und da kriegt man so ein Rennrad mit gebogenen Lenker. Und ganz wichtig dabei ist, dass man, also heutzutage hat man Klickpedale. Na, da klickst du dich ein, man kennt sich ja aus. Damals gab es das nicht, da hat man sich einfach so eingebunden. Aber die Wirkung ist das Gleiche. Du kriegst die Füße nicht ohne weiteres dann von den Pedalen wieder raus. Und jeder, der das gemacht hat, bei seiner ersten Fahrt, vergisst es irgendwann mal. Und wenn du dann anhältst und du meinst einfach mal, wie normal, deinen Fuß auf dem Fußboden zu stellen, das geht nicht. Aber du fährst nicht mehr und du fällst einfach wie ein Baum. Aufgemacht, ne? Ja. Und das habe ich bei meinem ersten Mal bei der Ampelkreuzung gemacht, vorne an der Schlange, an die ich gerade sehr sportlich vorbeigesaust war. Ich mit meiner kurzen Hose und verbogene Sportlenkrad und so weiter, hältst du bei der Ampel an und machst einfach Knall. Und das richtig Dumme ist, da kommst du nicht mehr ohne weiteres aus den Dingen wieder raus an der Stelle, weil dein Fahrrad legt oben auf dich heraus und da muss einer aus dem Auto raussteigen und irgendwie aufrichten, damit du aus der Geschichte herauskommst. Also oberflächliches Beispiel. Viel, viel schlimmer ist, wenn wir uns vor Gott blamieren. Wenn wir Peinliches hinlegen vor Gott, nicht vor einer Schlange von Autofahrern. Richtig versagen. Petrus, also wir spulen mal ein bisschen zurück. Wir sind jetzt in der Zeit vor Ostern, vor der Kreuzigung, im Garten Gethsemane. Kennst du, wie Petrus sich so groß aus dem Fenster gelehnt hat mit Jesus? Jesus sagt, es kommt eine Zeit, da werdet ihr weglaufen. Und Petrus sagt, ich mich von dir abwenden, niemals. Alle anderen, aber ich nicht. Kommt bei mir nicht in Frage. Und Jesus sagt ihm, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich nicht nur einmal, sondern dreimal verleugnen. Und Petrus erklärt, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und da kannst du schon förmlich hören, wie er seine Füße an die Pedale bindet. Und in der Tat ist es nur eine kurze Zeit später, da befindet er sich in dem Hof des hohen Priesters. Jesus wird verhöht. Und die Menschen um ihn herum das dritte Mal fragen ihn, sagt, deine Sprache verrät dich. Der hat Plattdeutsch gesprochen zu ihnen oder mit norddeutschem Dialekt sozusagen. Wir wissen, wo du herkommst. Du bist doch einer von denen. Ich kenne den Menschen nicht, sagt Petrus. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte in bittere Verzweiflung. Er weinte in bittere Verzweiflung. Kennst du solche Tränen? Ich kenne sie. Kennst du diesen Seelenqual, irgendwas vor Gott gemacht zu haben und du weißt, es ist getan. Das kann man nicht untun. Man kann es nicht rückgängig machen. Es ist getan. Und du sitzt da in deinem Qual und musst es einfach ertragen. Wenn du das kennst, habe ich heute gute Nachricht, frohe Botschaft für dich. Denn so berechtigt diese Qual ist oder war oder gewesen ist oder vielleicht heute noch ist, so berechtigt die ist vor Gott getragen worden von Jesus. Er hat sie in all ihre quälende Wirklichkeit. Also ich rede nicht einfach so von unberechtigter emotionaler Reaktion. Ich rede von einem berechtigten Qual und Pein vor dem Herrn. Und diese hat er auf sich genommen und sie vor Gott an deine Stelle getragen. Die ist abgegolten. Gott hat darauf reagiert. Berechtigte Weise. Der Heilige. Und das, was diese Blamage mit sich gebracht hat, an Preis, an Auswirkung, das hat Jesus in der Tat auf sich genommen. Er hat den Ärger gekriegt. Er hat den Zorn, den Pein auf sich genommen und ertragen an deine Stelle. Und das macht dieses Glaubensangebot von Jesus so mächtig und so real für uns heute. Er hat es getragen, voll und ganz. Nicht nur die Emotion, sondern die Auswirkung, den Preis. Und du darfst freigehen. Du bist befreit worden. Jesus spricht dir Freiheit zu und sagt, ich habe es getragen. Du darfst gehen, folge mir nach. Und das sind genau die Worte, das, was er Petrus angeboten hat in meinem eigentlichen Text heute Morgen, das schließt unmittelbar an Stephans Text von letzter Woche an. Ihr erinnert euch, Jesus erscheint am Ufer des See von Tiberius und frühstückt, Fischfrühstück. Wie schön Englisch. Er bereitet sie Fisch vor. Also in meinem Kopf hat er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Pommes nebenher liegen gehabt. Die essen ein Fischfrühstück miteinander. Und nach diesem Frühstück nimmt Jesus Petrus zur Seite und spricht diese Worte zu ihm. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeine andere hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal. Und ich glaube, die Bedeutung von den drei Malen dürfte uns einleuchten. Fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Das hatte übrigens Jesus in Kauf genommen. Jesus, ja Herr, du weißt alles. Er wusste, dass es ihm traurig macht und stellt trotzdem dreimal die Fragen, weil es wichtig war, weil es notwendig war, weil er das Beste im Sinne hat mit Petrus. Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und daraufhin sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. In der Zeit des Abwartens zwischen der Auferstehung, zwischen Ostern und dem Senden des Heiligen Geistes zu Pfingsten, erlebt Petrus, wie es ist, von Jesus neu angenommen zu werden. Er erlebt Annahme. Er erlebt die Wirklichkeit dessen, was ich vorhin beschrieben habe. Das Scheitern, das Peinliche, die dreifache Blamage im Hof des Hohen Priesters. Petrus erlebt, Jesus ihn zur Seite nimmt nach dem Frühstück und sagt, du bist angenommen. Folge mir nach. Und auch wenn er vielleicht in diesem Moment nicht ganz verstanden hat, was diese dreifache Infragestellung angeht, da komme ich gleich dazu. Er weiß, es ist alles wieder gut geworden. Das, was völlig, wirklich, ganz gravierend schiefgelaufen ist, das ist jetzt okay. Er ist neu angenommen worden. Ich glaube, unsere Covid-Zeit des Abwartens, das kann auch eine Zeit sein, wo du Jesus neu erlebst und seine Annahme, wo diese Wirklichkeit, die Wirksamkeit des Kreuzes für uns neu bewusst wird. Die Blamagen, die Peinlichkeiten, die Pannen, das, was man sich Liebe wegdenken würde, das ist vor Gott von Jesus getragen worden. Ich wünsche dir, ich wünsche uns eine Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, eine Zeit des Abwartens, in der wir neu die Annahme Gottes erleben. Das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Ich mache an dieser Stelle mal eine kleine Werbung dazwischen, eine Werbung im Auftrag von Helge, nicht, dass sie mir diesen Auftrag gegeben hat, aber kommt dir zugute, Helge, geht um Bücher. Wir könnten nämlich an dieser Stelle, wir haben einige Bibelfüchse hier in unserer Mitte, bei diesem Bibeltext kann man sich wunderbar verlieren in der Tatsache, dass im Griechischen unterschiedliche Worte für Liebe verwendet werden. Es gibt Eros, es gibt Philios, es gibt Agape und Petrus und Jesus benutzen unterschiedliche Formen für das Wort, das ganz platt in Deutsch und auch in Englisch mit Liebe übersetzt wird. Das wäre eine Möglichkeit. Das machen wir heute nicht. Eine andere Möglichkeit, eine häufige Fragestellung an diese Stelle ist, was hat das an sich mit dem Hüten und Sorgen und Lämmer und Schafe? Da stecken ja auch Bedeutungen drin. Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, Sorge für meine Schafe. Das wäre voll berechtigt, die in der Predigt zu behandeln. Mache ich aber nicht. Ich habe etwas anderes im Sinne. Und ich ermutige dich, kauf dir, wenn du noch keine hast, kauf dir eine Studienbibel und gehe diese Dinge selber nach. Da gibt es wunderschöne Erklärungen, die man nachlesen kann. Das hat seine Bedeutung, das hat seine Berechtigung. Und an dieser Stelle will ich nur Werbung machen für eine Studienbibel. Es gibt die linke hier, das sind ja nur zwei von vielen möglichen, bietet eher Praxiswissen für das Umsetzen im Alltag. Total wertvoll, mit Lebenstipps für Beruf und Familie und so weiter. Es gibt andere Varianten, die vielleicht ein bisschen technischer zur Sache gehen, beschäftigen sich dann mit der Ursprache und mit dem Text. Mir völlig egal. Der Punkt ist, wir sind als Gemeinde ein Priestertum, alle Gläubige. Also wir sind nicht wie bei den Katholiken, wo einer der geistliche Vorturner ist oder der Mediator zwischen Gott und dem Volk. Wir sind, das sagte Petrus, hat Luther groß aufgegriffen, nein, wer das angenommen hat, ist zum Priester geworden. Wir sind alle Priester geworden in diese Welt, vertreten den Himmelsreich, vertreten Jesus, jeder. Hast du schon mal einen Priester erlebt, der sich in der Bibel nicht auskannte? Nö. Wir brauchen alle eine Studienbibel. Und wir brauchen es alle, dass wir das Wort Gottes in unsere Lebensrhythmen, also das Buch des Lebens in den Rhythmen unseres Lebens, täglich, wöchentlich, jährlich, dass das Buch seinen Platz findet, dass das Buch mit eingewoben wird. Also, bitte schön, Helge. Ich weiß nicht, was du vorrätig hast, aber lässt sich eine Studienbibel über Helge bestellen. Zu Petrus zurück. Nicht Eros, Philios, Agape, Hüten und Weiden und so weiter, sondern was ich vermute, hinter der Frage von Jesus steckt, da sagte Simon, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und ich glaube, der hat etwas am Wickel da. Wir müssen weiter vorspulen zu einer Begebenheit, berichtet Lukas in seinem Evangelium in Kapitel 7. Da ist Jesus mit Anhang, mit seinen Nachfolgern, sitzt zu Tisch bei einem Pharisäer. Und es passierte etwas sehr merkwürdig, nämlich es kommt eine Prostituierte rein, was ja eigentlich gar nicht ging, gar nicht sein dürfte, und hat Parfum auf Jesu Füße gekippt. Sie kniete sich hin und sie weinte dabei und wischte ihre Tränen mit den langen Haaren Jesus von den Füßen weg. Und Petrus hat darauf reagiert, empört und sagt, das geht nicht. Was macht sie denn hier? Und was macht sie da unten mit Tränen und Wischen? Und das ist ja furchtbar. Und außerdem, was hätte man da alles mit dem Geld machen können? Die Frau brach in Weinen aus. Ihre Tränen fiel auf seine Füße und da trocknet sie ihm die Füße, Jesus, die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Das sind ganz andere Tränen. Das sind jetzt liebliche Tränen der Liebe. von einer Person, die offensichtlich erfahren hat, was es bedeutet, für ihre Blamage und ihre Sünde vergeben zu werden. Und mit diesen Tränen betet sie quasi Jesus an. Und Jesus sagt, wer viel vergeben wird, liebt auch viel. Eigentlich sagt er es umgekehrt. Wem wenig vergeben worden ist, liebt wenig. Aber ich erlaube es mir, im Positiven umzusetzen. Wer viel vergeben wird, liebt auch viel. Ich kenne auch diese Tränen, diese warme, liebliche Tränen, die vor Gott vergossen werden. Und die sind sehr bereichernd. Das sind die schönsten Tränen, glaube ich, die es gibt. Die Tränen, die kommen beim Realisieren, was Jesus für mich getan hat, dass die Blamage weg ist, getragen, gelöscht, wirklich berechtigt vor Gott, nicht mehr existent. Ich glaube, da ist auch eine Einladung für uns in diese Zeit des Abwartens. Ich lade uns allen dazu ein, Jesus mehr zu lieben in diese Zeit. Jesus mehr lieben zu lernen in diese Zeit, indem wir es wagen, die Frage zu stellen oder darum zu bitten, zeig mir das, was mir alles vergeben worden ist. Zeig mir, was du mir alles vergeben hast. Das ist eine gewagte Bitte an Gott, aber es ist eine total bereichernde Bitte an Gott. Denn wenn er dir zeigt, was alles schon vergeben worden ist, da kannst du damit rechnen, dass Dinge hochploppen, die du nicht unbedingt auf dem Zettel hast. Das Bereichernde daran ist, dass wo du siehst, Mann, das wusste ich nicht. Das habe ich nicht mehr drauf. Oder das, was ich gerade gestern gesagt habe, hat dich das so getroffen? War das so daneben? Mann. Und das ist vergeben. Es ist eine Einladung, in die Liebe zu Jesus hineinzuwachsen. Jesus fragt Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus, ich glaube, der hat diese Begegnung in Erinnerung. Und er sagt, Jesus, du weißt das, du siehst in meinem Herzen und du weißt. Also je mehr Jesus gefragt hat, umso frustrierter wurde Petrus. Du weißt, wie ich dich liebe. Ich glaube deshalb, weil er verstanden hat, was ihm vergeben worden ist. Es ist eine tolle Zeit, die Zeit des Abwartens. Volle Ruhezeiten, wo wir diese Dinge an uns heranlassen dürfen. Es wird aber gleich noch schlimmer für Petrus. Als es jetzt schon ist, die dreimalige Verleugnung, die dreimalige Beauftragung, die er von Jesus erlebt, das wäre mein zweiter Punkt jetzt, der erste Punkt, Annahme, Liebe und Vergebung, die Wirklichkeit, die zur Liebe zu Jesus führt. Mein zweiter Punkt, in dieser Zeit des Abwartens hat er eine Ausrichtung erlebt. Wenn du mich liebst, Petrus, dann hüte meine Schafe, weide meine Lämmer und so weiter. Verknüpft, wohlgemerkt, und jetzt bräuchte ich die nächste Folie, verknüpft mit den weiteren Versen 18 und 19, also ich bin in Johannes 21 übrigens, mit einem Blick auf seinen eigenen Tod, auf den Tod von Petrus. Also das war nicht einfach so ein gemütliches Gespräch. Ich finde, du könntest vielleicht mal drüber nachdenken, mal Pastor zu werden. Sondern es war eine klare Beauftragung mit dem Ende seines Lebens klar im Blick. Ich möchte dir etwas sagen, sagt Jesus dem Petrus. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Also eine Ausrichtung fürs Leben, ganz interessant daraufhin, Petrus Briefe dann zu schreiben, die er als alter Mann Petrus Briefe zu lesen, die er als alter Mann geschrieben hat am Ende dieser Berufung oder gegen Ende dieser Berufung, der an dieser Stelle Jesus klar ausgesprochen hat, sorge dich um meine Herde, um meine Schafe. Nicht sorge dich um deine Schafe, Petrus, sondern das sind meine Schafe und ich beauftrage dich jetzt damit, dass du sie versorgst und hütest. Und es wird dir dein Leben kosten. Folge mir nach. Auf der einen Seite total einfach, auf der anderen Seite völlig herausfordernd. Ich nehme die Gelegenheit, zwei steile Fragen an diese Stelle zu stellen. Eigentlich gar nicht so angeregt durch die Beerdigung gestern, ne? Von Prinz Philipp. Wer hat geguckt? Ich auch erst im Nachhinein. Sein Land Rover fand ich toll. nicht in erster Linie dadurch inspiriert, das habe ich erst später geguckt. Aber die steile Frage, was möchtest du, dass bei deiner Beerdigung über dich oder dir gefragt, über dich, danke, gesagt wird? Was möchtest du, dass bei deiner Beerdigung über dich gesagt wird? Ich habe das Vorrecht, immer mal wieder das Unmögliche zu tun, nämlich ein Leben zusammenzufassen, zum Ende dieses Lebens, zum feierlichen, dankbaren Ende dieses Lebens auf eine Beerdigung, auf eine Trauerfeier. Und meistens frage ich, da trifft man sich mit der Familie und man redet über das Leben von dem Verstorbenen. Und meistens pflege ich es an irgendeiner Stelle in diesem Gespräch, die Frage zu stellen, welche einzelnen Worte beschreiben die Person am besten? Welche Worte beschreiben dieses Leben, beschreiben dieses Wesen am besten? Und in diesem Gespräch, da kann ich euch, das ist eine kleine Insider-Perspektive, bei aller Achtung vor allen Biografien, und ich muss schnell hinzufügen, das sind längst nicht nur Beerdigungen aus unserer Mitte heraus, da habe ich gerade vor 2 Monaten Gelegenheit gehabt, oder wurde gebeten, eine Beerdigung von jemandem, den ich gar nicht kannte, zu machen, also denk einfach auch außerhalb von unseren Reihen. Aber der Insider-Tipp ist, das Berufliche und die Häuser, die man gebaut hat, nichts gegen Häuserbau, die sind auf jeden Fall nicht vordergründig bei dem Antwort, bei der Rückmeldung auf diese Frage, was sind die Worte, die du am meisten in Verbindung bringst mit der Person? Ich kann euch sagen, die Dinge, die gesucht werden an der Stelle, das sind Dinge, die mit Beziehung zu tun haben. Das sind Dinge, die damit zusammenhängen, wie die Person mir als Hinterbliebene geholfen haben, wie die Person anderen gedient hat, sich selbst vielleicht aufgeopfert hat für andere. Das sind die Dinge, die an der Stelle erzählt werden. Und klar, die Häuser, die man gebaut hat und das, was man beruflich erreicht hat und so weiter, das spielt in der Biografie selbstverständlich seine Rolle. Aber hier im Leben merke ich, diese Dinge werden viel zu viel überbewertet. Das ist nicht das, wo es drauf ankommt, wenn dein Leben zusammengefasst wird. Ich frage mich, was würde über Petrus gesagt zu seiner Beerdigung? Weiß ich nicht. Aber was der alles erlebt hat in dieser pastoralen Berufung. Also denk ja nicht, überlegen wir einfach kurz, was er, der hat Pfingsten erlebt, der hat Pfingstpredigten von sich gegeben. Der ist kurz danach ausgepeitscht worden, aufgrund dessen, dass er einen Lahme geheilt hat. Die sind ins Knast gekommen. Die sind vom Engel befreit worden aus dem Knast. Der hat sein Leben in die eigene Hände genommen, indem er eine Vision von Gott gefolgt ist, zu Cornelius hin, Apostelgeschichte 10, und ist dann zu Nichtjuden ins Haus reingegangen, hat das Evangelium gepredigt und der Geist Gottes ist gefallen. Und es wurde wieder mal ein Pfingstparty. Und damit hatten sie ein Riesenproblem. Petrus erst recht, der musste zu den Aposteln, zu den Ältesten zurück nach Jerusalem und sagen, da ist was passiert, hätte nicht passieren dürfen, aber Gott hat's gemacht. Also Riesenzoff, Riesenspannung, Riesenauseinandersetzung. All diese Dinge hat Petrus erlebt in seinem Dienst. Was hat man über ihn behauptet bei seiner Beerdigung? Wissen wir leider nicht. Wir wissen nur das, was traditionell zumindest überliefert worden ist, dass er gekreuzigt wurde, falsch rum. Tolle Wurst. Behauptet, das ist egal. Was möchtest du, dass über dich auf deine Beerdigung gesprochen wird? Es kann sein, dass das meilenweit vor dir liegt. Es kann sein, dass es nächste Woche passiert. Das ist eine spannende Geschichte. Die andere Frage, die ist interessanter als die Beerdigungsfrage. Was möchtest du, dass über dich gesagt wird, als du dann in den Himmel kommst? Ja, wir sind sehr fokussiert auf das, was unsere Mitmenschen über uns gedacht haben. Aber ich behaupte, weit wichtiger ist das, was berichtet wird in dem Moment, wo wir sagen, ich bin da. Gibt es da eine große Trompetenfanfare? Klingt irgendwie komisch, aber wird wohl richtig sein. Ich wünsche uns allen, dass, also es könnte aber auch so ein ja, irgendwie hat er nur Häuser gebaut und ist Abteilungsleiter geworden. Oder vielleicht ist das Beziehungstechnische, den Dienst an anderen, vordergründig. Vielleicht heißt es, ja, der hat nur ein Talent bekommen. Der hat wirklich nicht viel in die Wiege gelegt bekommen. Aber dieses Talent hat er mit Herzblut im Dienst von anderen Leuten eingesetzt. Und er ist zum Helden geworden auf Erden im Reich Gottes. Komm rein und genieße deine Ruhe. Genieße dein, ja, wie sagen wir, Reward, deine Erbe. Komm ein, mein guter und treuer Diener, Klammer auf, mit nur ein Pfund. Ist völlig egal. Vielleicht hast du fünf, vielleicht hast du 15 Pfunde. Da mal to. Jesus und Petrus, er sagt, du bist angenommen. Aber nicht einfach um die Annahme willen, sondern du bist jetzt gesendet, berufen, beauftragt. Du sollst meine Schafe dienen. Und ich mache jetzt ein kurzes Schwenke zu Epheser 4. Denn da schreibt Paulus etwas indirekt über diesen Moment. Paulus sagt, der auferstandene Christus, der hat seine Gemeinde, seine Schafe, wir, 5 Geschenke gemacht. Und der meint 5 bestimmte Dienste, 5 bestimmte Arten von Diener in der Gemeinde. Unter anderem den Hirten. Und er hat gesagt, diese Diener, einschließlich den Hirten, die sind dazu da, das hat er ganz explizit, und da wären wir bei der letzten Folie, ganz explizit zu einem bestimmten Zweck geschenkt. Er ist es nun, schreibt Paulus, Epheser 4, Vers 11, Jesus, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, was ist die Aufgabe von Hirten? Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten. Sie haben auch Evangelisten, das ist eine andere Predigt, aber Hirten haben die Aufgabe, Jesus hat sie in die Gemeinde gestellt, um was zu machen? Um anderen zu ihrem Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also, dass Pastoren vorne stehen, das ist eine notwendige Übel dabei. Aber ihre Aufgabe ist nicht, vorne zu stehen, sondern ihre Aufgabe ist, auszurüsten, zuzurüsten, damit du dienen kannst. Damit, wenn du in den Himmel kommst, oder nein, bleiben wir mal, nee, stimmt, das passt chronologisch auf. Wenn du in den Himmel kommst, die erste Frage ist, was wird über dich gesagt? Dass das heißt, egal wie viel Pfund du in die Wiege gelegt bekommen hast, er oder sie hat gedient dem Herrn und anderen wie die Besten. Und sagen wir mal 7 Tage später, auf deine Beerdigung, dass die Menschen auch sagen, ja, Häuser gebaut, beruflich, aber das, wie er uns geholfen hat, wie sie uns gedient hat, wie die Person sich aufgeopfert hat, damit es anderen gut geht, das ist das Schwarze, in das es gilt zu treffen. In diese Zeit des Abwartens, vielleicht geht ein Ruf aus. Vielleicht fliegt dir eine Ausrichtung zu. Vielleicht wagst du es, in diese Zeit Jesus zu fragen. Bei diesem Gespräch viel vergeben, viel Liebe. Und was ist meine Ausrichtung? Wo sind die Leute, die ich dienen kann, darf? Wo sind die Möglichkeiten? Klein oder groß. Es geht mir nicht unbedingt um Ämter oder Pastor werden. Wo sind die Möglichkeiten, Jesus, dass ich einem anderen dienen kann? Heute, diese Woche, in meinen Lebensrhythmen. Jesus hat Antwort drauf. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht hat diese Zeit... Und damit bin ich fertig. Vielleicht hat diese Zeit des Abwartens einen Einfluss auf dem, was über dich gesagt wird, auf deine Beerdigung. Vielleicht hat diese Zeit des Abwartens Einfluss auf den, was über dich gesagt wird, wenn du in den Himmel ankommst. Das würde mich tierisch freuen. Also so doof diese Zeit ist. Gott schenkt Unglaubliches in eine Zeit des Abwartens. Frag mal Petrus. Ich bete mit uns. Jesus, du bist der Herr. Und wir sind deine Gemeinde. deine Kinder, deine Schafe. Danke für die Liebe, mit der du uns gedient hast. Danke für die Hingabe, mit der du das Nötige gemacht hast, um mein Pein und Blamage auf dich zu nehmen, damit ich frei bin, in deine Liebe zu gehen. Und ich danke dir von Herzen für die Möglichkeit, für die Ausrichtung, anderen dienen zu können, mit dem, was du uns an die Hand gegeben hast. Und Geist Gottes, setze uns frei, setze Menschen frei, in diesem Moment setze uns frei zum Lieben und zum Dienen. Ich bitte dich, dass du Weichenstellungen, gerade in diese Zeit des Abwartens, dass du Weichenstellungen schenkst und schaltest, die Einfluss haben ein Leben lang, bis zu dem Tag, an dem wir verabschiedet werden, bis zu dem Tag, an dem wir das eigentliche Leben in aller Ewigkeit beginnen, Jesus, mit dir in deiner Herrlichkeit. Werde du verherrlicht mit uns, indem wir dir nachfolgen hier auf Erden. Das bitten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen.